unseren Gästen wieder einen kleinen Einblick in das Krishna-Bewusstsein geben. Viele von euch sind Gäste, die sonntags eigentlich öfters da sind, und deswegen dachte ich mir, für heute ein besonderes Thema herauszuflambüstern, kann Sex-Yoga sein. Ein bisschen was für die, ich weiß, dass sich unsere heutige Zeit sehr an sexueller Faszination erfreut. Man sieht das fast auf allen Werbeplakaten, wo schon für eine einfache Zahnpasta-Sorte eine attraktiv im Bikini dargestellte Jungs-Ding wird. Und natürlich in einer solchen Zeit, wo wir anscheinend so viel Aufmerksamkeit diesem Bereich zuschenken, ist die Frage aufgetaucht, besonders im westlichen Milieu der Suche aus dem Westen, ob nicht auch, wenn Sex schon für die Werbung gebraucht werden kann, ob denn nicht auch Sex für Yoga gebraucht werden kann. Tatsächlich, viele Leute sagen heutzutage, dass man diesen natürlichsten aller Dränge nicht in keinster Weise unterdrücken sollte, sonst könnte man auf dem Wege hin zur spirituellen Vollendung arg in Stolpern kommen, Komplexe entwickeln und ein Neurotiker werden. Ich glaube, das klingt bekannt. Diese Befürchtung wird von modernen Menschen geäußert und hat deswegen Geburt gebracht für eine Welle aus dem Osten, wo ein moderner Mensch eine modernisierte Form von Tantra anbietet, wo man dann die höchsten Ebenen der Erfüllung erlangen kann. So, ich möchte heute zu dieser Frage, die, glaube ich, das lebhafteste Interesse von so manchen im Raum erweckt hat, zunächst einmal aus klassischer Sicht Stellung nehmen. Ich möchte das klassische Yoga-System präsentieren und dann spezifisch auf den Zweig im Yoga eingehen, wo Sexualität gebraucht wird, um die Sinne zu kontrollieren. Das ist ein interessantes Thema, und ich bitte meine Zuhörer, kritisch zu lauschen, denn ich möchte diesen Vortrag Dienstagabend an der Dortmunder Universität halten, ein Forum von Studenten und Presseleuten, machen uns die gerne ein bisschen schockieren. So möchte ich also heute euch bitten, meine Versuchszuhörer zu sein, sozusagen. Nun, ich möchte zunächst einmal die klassische Weltanalyse des Yoga geben. Yoga kommt von dem Wort Yukta, und das Sanskrit-Wort Yukta bedeutet so viel wie Verbindung. Verbindung mit was? Nun, der achtfache Stufenweg des Yogas strebt an, die Verbindung zu Gott zu erreichen. Allerdings wird das auf den unteren Stufen des Yogas nicht immer ganz und gar klar. Ähnlich so wie in der Mathematik auf der ersten Stufe erstmal Grundsätze präsentiert werden und später dann auf also hohe mathematische Probleme gelöst werden, so wird auf der unteren Stufe des Yogas zunächst einmal ein Fakt etabliert, nämlich die Frage, wer bin ich? Und zwar geht das so mit einem philosophischen Teil, den ich euch kurz präsentieren möchte. Ich werde mich beeilen, dahin durchzukommen, denn für manche ist hier Bekanntes zu finden. Die vedische Weltsicht, die mit dem Yoga eng verkoppelt ist, fängt an mit der Betrachtung, was möchte ich in diesem Leben erreichen, was sind Ziele. Und es wird einfach mal der vorläufige Schluss gezogen, ich möchte in diesem Leben glücklich werden und es vermeiden und Leid vermeiden. So, die Frage erhebt sich, wie kann ich glücklich werden, und die wird beantwortet im Karmakanda-Teil der Veden. Karmakanda ist die unterste Stufe des Yoga, oder Karma-Yoga, der Yoga, der dort beschrieben wird, ist die unterste Form des Yogas, und man sieht nicht gleich, was das mit Gott zu tun hat. Im Karma-Kanda-Teil der Vedas werden Vorgänge gegeben, wie es dem Menschen ermöglicht wird, in dieser Welt ein größtmöglichstes Maß an Freude zu finden. Es gibt im Karma-Kanda-Teil verschiedene Nebenbücher, wie zum Beispiel den Karma-Sutra. Schon mal gehört? Bestimmt in Deutsch übersetzt worden. Es handelt sich dort um die Kunst, sexuelle Techniken zu verfeinern und ein Größtmaß an Intensität, Vitalität und Freude dabei zu genießen. Das Interessante am Karma Sutra ist, dass dort eindeutig gewarnt wird vor einer Form von Sexualität, wie sie sich heute selbst in die Schlafstube des Biedermannes eingeschlichen hat, nämlich eine Sexualität, bei der lediglich physische Freude gesucht wird, egoistische physische Freude. Es wird zum Beispiel gewarnt vor einer Sexualität, die sich um die Folgen nicht schert, nämlich um Kinder und mit Hilfe von Abtreibungsmitteln nur gedeihen kann. Das wird dort abgelehnt im Karma Sutra, denn dieser Mord an ungeborenen Kindern ist etwas, was unsere Freude erheblich mindern, ja sogar verhindern kann. So, Karma Kanda Teil der Veda beschäftigt sich auch, und dafür ist es besonders bekannt geworden in dem Buddhismus zum Beispiel, der einige Prinzipien übernommen hat. Es beschäftigt sich damit, wie man nach Ableben dieses physischen Körpers eine Existenz im Universum erlangen kann, einen anderen Planeten, auf dem man weitaus mehr genießen kann, als hier auf diesem Erdplaneten, der dem mittleren Planetensystem zugeordnet ist. So, man könnte lange über Karma Kanda sprechen, aber ich möchte darüber nur sprechen als eine Stufe zu hören, Stufe und Verwirklichung, und deswegen hier meine Betrachtung zu enden und zum nächsten Punkt gehen, nämlich Nyaya, Logik. Sicherlich, dieser Bereich der vedischen Weltsicht hat viele, viele Inhalte, gipfelt aber schließlich in einer Art ontologischen Betrachtung. Ontologie heißt Seinsforschung und tut sich mit der Frage beschäftigen, wieso werde ich eigentlich nicht ungeteilt glücklich, obwohl ich in diesem materiellen Leben versuche, immer zu Glück zu erlangen. Weil es wird dann zum Schluss gekommen, dass der Körper mich hindert, glücklich zu werden. Ihr werdet das in ungefähr einer halben Stunde erfahren können, wenn ihr das Sonntagsfest mal zu euch nimmt und vielleicht in der Vorstellung lebt, wie manche unserer ausgebildeten Esser sehr intensives Glück durch große Mengen zu verspüren. Nach ungefähr 3 Tellern Nachschlag werdet ihr merken, wie dieses Konzept ein irreales ist. Man kann nämlich nicht mehr weiter essen und der Bauch schmerzt und Ausschlag taucht auf hinter den Ohren. So, auf diese Weise wird im Karma, im Nyaya, der vorläufige Schluss gezogen, dass das, was mich an meinen unbegrenzten Wünschen glücklich zu werden hindert, eigentlich der begrenzte Körper ist. Dann geht es weiter. Was eigentlich, die Frage wird erhoben, was eigentlich ist denn diese materielle Welt? So viel wird darüber gesprochen, über materielle Körper und so weiter. Was ist sie? Und diese Frage behandelt in der Vaisheshika-Teil. Vaisheshika heißt die Atomtheorie und ist eine Theorie, der den Befunden in der modernen Physik ums Haar gleicht. Die Physik ist jetzt fast dabei, all die Erkenntnisse der Vaisheshika-Theorie zu bestätigen. Ich möchte deswegen nicht hier groß darauf eingehen, sondern auf moderne Physikbücher hinweisen. Ich kann jetzt keine guten Namen nennen, aber wir haben Gäste hier wie Hartmut Seiler oder Markus Schmid, die sich genau auskennen in solchen Büchern. Da wird die Theorie vertreten, dass Materie letztendlich winzig kleine Energieteilchen sind, die in unterschiedlichen Frequenzen in Schwingung sind. Das ist das Thema der Vaisheshika-Theorie. Nach der Vaisheshika-Theorie oder mit dieser Einsicht versteht man, dass eigentlich kein grundlegender Unterschied zwischen meinem Körper und zum Beispiel deinem Körper besteht. Du siehst äußerlich gesehen anders aus, hast einen weißen Pullover, genauso kurze Haare wie ich, aber eine Jeans an und kein Beinkleid. Doch wo ist eigentlich der essentielle Unterschied? In deinem Körper sind Atome und in meinem Körper sind Atome. Auch in dem Lautsprecher sind diese feinsten Teilchen, die sich jedoch aufgrund ihrer unterschiedlichen Frequenzen in unterschiedlichen Molekülen und Elementen zusammenfinden, die also kleine Clubs bilden, kleine Atomclubs, und so dann die verschiedenen unterschiedlichen materiellen Manifestationen gegründet haben. So, das ist diese Theorie, Vaisheshika nennt sie sich, mündet ein in Sankhya. Sankhya heißt so viel wie die analytische Betrachtung der Materie. Im Sankhya-Yoga kommt man dazu, dass man die Materie in eine grobe, in grobe Kategorien unterteilt, sodass man sich darüber Gedanken machen kann. Es geht da um Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Alles, was wir sehen, wird als eine Zusammensetzung von diesen drei Dingen im Sankhya betrachtet. Zum Beispiel nehmen wir einmal einen gewöhnlichen Baustein hier. Nach dem Sankhya-Philosophie besteht dieser Baustein aus drei Elementen, nämlich aus Erde, Wasser und Feuer. Durch diese drei Elemente ist diese Bindung zustande gekommen, die wir zum Hausbau gut gebrauchen können. Und so ähnlich tut also der Sankhya-Yogi sich alle Dinge betrachten. Er zerlegt sie. Dieser Körper besteht aus Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Im Sankhya-Yoga entwickelt man eine gewisse Art von Loslösung von den Bedürfnissen des Körpers, denn man versteht auch hier, dass sich genauso wie in diesem Körper diese Elemente vertreten finden, auch die gleichen Elemente außerhalb des Körpers gegenwärtig sind. Sankhya beschäftigt sich jedoch auch noch mit ein wenig Psychologie. Das ist der Unterschied zur Vaisheshika-Theorie. In Sankhya analysiert man auch den Geist und die Intelligenz. Wir sprachen am Samstag hier in dem Srimad Bhagavatam-Lesung über die fünf Funktionen von Intelligenz. Zunächst einmal, die Funktion von Intelligenz ist Zweifel. Man kann sehen, ob jemand intelligent ist, man kann es daran prüfen, ob er Zweifel hat. Wenn er alles unkritisch und unreflektiert hinnimmt, könnt ihr verstehen, seine Intelligenz ist nicht sehr geschärft. Dann ein zweites Symptom für Intelligenz ist ein irrtümliches Verständnis. Ein intelligenter Mensch kann sich also ruhig irren, aber er hat eine Meinung zu Dingen. Er bildet sich ein Verständnis, selbst wenn es ein irrtümliches Verständnis ist. In Sankhya wird analysiert, dass das Verständnis, ich bin der Körper, der größte Irrtum ist. Dann geht es weiter zu dem richtigen Verständnis. Das vierte Symptom für Intelligenz ist Smriti. Smriti heißt so viel wie Erinnerung. Erinnerung ist die Fähigkeit, Bilder, die man in der Vergangenheit gesehen hat, zu reproduzieren und sie dem bewussten Geist möglich, also sichtbar zu machen. Und das fünfte Symptom für Intelligenz ist Schlaf. Man braucht, um die Intelligenz zu erfrischen, eine ausreichende Menge an Schlaf. Im Sankhya Yoga wird gesagt, nicht mehr als 6 Stunden. Ich weiß nicht, ob ihr mit dieser Ziffer klarkommt. Viele haben dabei ihre Schwierigkeiten, aber wir im Tempel halten uns an diesen Wert, plus minus. Manchmal kommt es vor, dass wir nur 4 Stunden schlafen, und ein anderes Mal kommt es vor, dass wir 8 Stunden schlafen. Aber so 6 Stunden ist so der Mittelwert, den ein Mensch, der gesund ist und der keine großen Probleme mit sich trägt, leicht bewältigt. So, Sankhya Yoga. Und zum Schluss dann, und da möchte ich jetzt schnell durchgehen, gibt es Yoga, den achtfachen Pfad des Yogas. Es geht da von Körperübung zu Atemübung, die den Geist kontrollieren, bis hin zur Samadhi, zur intensiven Versenkung in das Selbst, das als spirituell angenommen wird. Nun, Yoga ist eine Praxis, während das davor Philosophie war. Ich möchte euch sagen, weshalb eine Praxis, eine Yoga-Praxis nötig ist, um zu den Befunden des Yogas zu kommen. Und das Entscheidende in der Sankhya war, dass wir selber verschieden sind von dem Körper und der Welt, die uns umgibt. Ich möchte es ganz einfach darstellen. Ja, hier wird der Unterschied gemacht zwischen dem Beobachter und dem Beobachteten. Ich zum Beispiel beobachte jetzt das Harmonium und mache in meiner in einer extravaganten Laune beschließen, diese Vorlesung aufzufrischen mit einem intensiven Bhajan und anfange zu spielen. Ich nehme also das Harmonium und beginne, irgendwelche Melodien zu spielen. Nun, was ist hierbei geschehen? Hier habe ich das Harmonium gesehen und habe mich entschlossen, etwas Außergewöhnliches zu machen. Und dann habe ich begonnen, das Harmonium zu benutzen. Ich selber bin als der Beobachter und auch dann als Benutzer dieses Harmoniums verschieden von dem Harmonium. Ich erzeuge mit dem Harmonium eine gewisse Frucht, nämlich Melodien. So, der Körper wird im Sankhya nicht als nichts anderes betrachtet als ein Harmonium, könnte man sagen, oder ein Tätigkeitsfeld für die Person, die mit diesem Tätigkeitsfeld verschiedene Früchte erzeugt. Mit dem Körper kann ich nicht nur Musik machen, wie ihr wisst, ich kann mit dem Körper auch Hanteln stemmen und viel essen und ein bisschen schlafen. So kann ich auf diesem Tätigkeitsfeld Verschiedenes erledigen. Das heißt, ich bin von dem Körper verschieden, denn ich benutze diesen Körper, um meine Ziele zu erlangen. So, im Yoga versucht man diese Annahme zu verwirklichen durch Yoga-Vorgänge. Wie bin ich verschieden von dem Körper? Was bin ich eigentlich wirklich in dem Körper? Was bildet meine Persönlichkeit, meine innersten Wünsche, meine eigentliche Natur? Das sind Fragen, die durch den Yoga-Vorgang gelöst werden. Nun, der Yoga-Vorgang, es gibt unterschiedliche Arten des Yogas, wo man sich praktisch verbindet mit der Wahrheit, einer höheren Wahrheit, als uns im Augenblick verständlich ist. Diese unterschiedlichen Yoga-Pfade sind natürlich für unterschiedliche Arten von Menschen. Hier allein in diesem Raum befinden sich vielleicht 40 Personen im Augenblick. Es gibt in diesem Raum zurzeit 40 verschiedene Weltanschauungen. Oder wenn wir es einmal ein bisschen bildhaft gebrauchen können, 40 verschiedene Leute leben in 40 verschiedene Universen. Der eine denkt sich, ach, hoffentlich erzählt er gleich Sex und Yoga, wie das zusammenhängt. Ein anderer denkt so, hoffentlich erzählt er davon nicht, denn ich bin so ein beschämter Mensch, das macht mich nicht gerade erbauen, dieses Thema. Ein anderer denkt, auch hoffentlich gibt es bald was zu essen. Oder noch ein anderer denkt, oh, immer so viel Philosophie bei den Krishna-Leuten, ich bin gekommen für die Musik. Und so weiter und so fort. 40 verschiedene Ansichten. Die Sicht eines Kindes ist grundverschieden von der Sicht eines älteren Gentlemans, der hier ist, und so weiter. So, weil es so viele verschiedene Menschentypen gibt, gibt es auch verschiedene Wege für sie im Yoga, um ihre Vollendung zu erreichen. Grundsätzlich gibt es drei Wege, die dann aber sich noch verändern. Der Einfachheit halber möchte ich nur von den drei Wegen sprechen. Jemand, der ein Trägermensch ist, der sehr faul ist, der die Neigung hat, sehr leicht ärgerlich zu werden und verdrießlich, für ihn gibt es einen anderen Yoga-Pfad als für jemanden, der sehr kreativ ist, der sehr viel hinterfragt, der ein waches Köpfchen ist und sehr begierig ist, materielles Leben zu genießen. Und für noch einen, denjenigen, der mehr ein tugendhafter Mensch ist und sich zurückzieht, der liebt, seine Sinne zu kontrollieren und anderen Gutes zu erweisen, gibt es noch wieder etwas anderes. Nun, für diejenigen, die sich sehr dem materiellen Leben zugezogen fühlen, gibt es im Sri Vidya ein Kodex für Yogis, der in der westlichen Welt sehr oft missverstanden worden ist. Es gibt, wie gesagt, diese Pseudos, die in den Westen kommen und ein bisschen von dem reichen Wissensschatz Indiens präsentieren und da viel Wert auf Tantra legen, auf Sex-Yoga. Sie sagen, naja, es gibt einen Weg, wo Sex praktiziert wird im Yoga. Nun, weil wir in einer Zeit leben, die sehr unwissend ist, was spirituelles Wissen betrifft, sollten wir besonderes Schwergewicht auf diesen Yoga legen, um die Menschen so zu erheben. Und wenn sie dann, das ist das Versprechen dieser Pseudos, wenn sie dann erhoben worden sind, haben sie die Sexualität hinter sich gelassen, sind praktisch von dem Siedepott der Agitation befreit und können sich als ganzheitlich entwickelte Menschen in ein fortschrittliches Leben hineinbewegen. So, wir möchten diese Aussage ein wenig später untersuchen und jetzt aber mit Weltoffenheit in diesen Sex-Yoga hineinstürzen, ohne dabei unsere dezente Natur als fairen Menschen zu vergessen. Ich möchte hier vorlesen, weil es ein sehr komplizierter Vorgang ist, und dann, wenn nötig, einige Erläuterungen geben. Um auf diesem Tantra-Pfad erfolgreich zu sein, bemüht sich der Yogi zunächst einmal, die Göttin der zerstörerischen, illusorischen Energie Kali oder Durga zu erfreuen. Dieser Vorgang wird nur in den seltensten Fällen bis zum Ende durchgeführt. Der Aspirant muss seine Sinne vollkommen kontrollieren, indem er die Sitzstellungen und die Fastenzeiten des Hatha-Yoga-Systems praktiziert. Dies ist nur der Anfang. Der Yogi muss nach strikten Regeln meditieren. Er muss auf einer Lage von Hirschfell, Kushagras und einem Leintuch sitzen und die Augen auf die Nasenspitze richten. Des Weiteren muss er alle Arten von Berauschung, Glücksspiel und Tiernahrung aufgeben und strikt im Zölibat leben. Ja, die Beherrschung des Sexualdranges ist das Allerwichtigste für den, der diesen Yoga der Sexualität perfekt ausführen will. Ihr werdet gleich merken, warum. Ganz im Gegenteil zur heute weit verbreiteten Annahme ist physische Freude nicht das wirkliche Ziel des Hatha-Yoga. Wenn der Yogi vollkommene und endgültige Kontrolle über seine äußeren und inneren Organe erlangt hat, muss er seinen Verstand allmählich von jeder Art der Anziehung und Abneigung gegenüber materiellen Dingen reinigen. Er darf nichts und niemanden lieben oder hassen. Als nächstes nun wird der Guru fürchterliche Entsagungen anweisen, wodurch die Toleranzfähigkeit des Yogi gegenüber Kälte und Hitze geprüft wird. Wenn der Yogi diesen Test ruhig durchsteht, beginnt er mit einem noch anstrengenderen Vorgang. Wenn ihr in Indien auf einer Mela zu Gast seid, einer Versammlung von Menschen auf dem spirituellen Pfad, werdet ihr unweigerlich auf Yogis treffen, die sich mit schwelenden Kohlehäufchen umgeben. Diese Yogis werdet ihr dann im Winter im Himalaya bis zur Nasenspitze unter eiskaltes Wasser getaucht sein sitzen. Sie wollen praktisch die Toleranzfähigkeit des physischen Körpers, die Grenzen erstmal erweitern, um sich ein wenig freier in diesem Körper bewegen zu können und nicht so leicht von Glück und Schmerz beeinflusst zu sein. Und letztendlich wollen sie zu einer Art Ausgeglichenheit kommen, wo Glück und Schmerz für sie nur noch als Vorstellung existieren, vor der sie sich aber leicht lösen können. So, wie schon gesagt, der Yoga-Pfad, der jetzt beschrieben wird, wird sehr schwierig sein und viele Yogis praktizieren nur bis zu diesem einen Punkt. Sie wollen also so mit Gewalt ihre Loslösung von diesem physischen Körper praktizieren und zu einem Verständnis des spirituellen Selbstes zu kommen.
Nun, jetzt geht's weiter. Der Yogi isst ja kein Fleisch und lebt im Zölibat. Aber jetzt hört man, was er jetzt macht. Zuerst einmal muss der Yogi Fleisch kochen und essen, ohne dabei Wohlbehagen oder Ekel. Er lebte bis dahin mit größter Wahrscheinlichkeit vegetarisch, zu empfinden. Er ist also völlig losgelöst. Dann geht er zu einem Krematorium, wo er so lange in der Asche sucht, bis er das einzige Teil des menschlichen Körpers findet, das nicht verbrennt. Dieses zylinderförmige Fleischteilchen von 4 cm Länge und 1 cm Breite sitzt hinter dem Bauchnabel. Es wird von den Flammen nicht verzehrt, sondern leuchtet in einem unheimlichen grünen Licht. Natürlich in der Dunkelheit. Der Yogi spricht die entsprechenden Mantras und isst es ohne Abscheu. Wir könnten ja mal sehen, ob ihr schon so bewandert seid und das vor dem Sonntagsfest als Aperitif darreichen auf einem Teller. Ich glaube, es würde niemand mit großem Enthusiasmus erfüllen. Es geht also darum, ich glaube, dass ihr es schon verstanden habt, aber sicherheitshalber möchte ich es hier nochmal praktisch darstellen. Er soll völlig gleichgültig der materiellen Natur gegenüber sein. Nicht nur Freude und Schmerz, das hat er vorher praktiziert, sondern auch Abscheu und Ekel. Das darf es gar nicht geben. Mit anderen Worten, er darf nicht reagieren auf Maya. So, was macht er denn? Als dann, wenn der Guru ihn anweist, muss er einen toten Fisch in einem Schädel kochen und in ähnlicher Weise ohne Widerwillen verzehren. Daraufhin muss er Wein trinken, ohne von der Wirkung des Weines beeinflusst zu werden. All dies sind Vorbereitungen für seine Nerven und Emotionen und so wird er völlig gleichgültig gegenüber den Drängen des Körpers. Dann tötet er 5 Tiere und bereitet aus ihren Schädeln einen Sitz. Nachdem sich der Yogi niedergelassen hat, ruft der Guru die Geister der Tiere, die kommen, um den Verstand des Yogi anzugreifen. Das ist also nicht für Labile. Wenn er nicht wahnsinnig wird, kann er zur nächsten Stufe weitergehen. Sex. Traditioneller Weg. Eine Yogini, das ist ein weiblicher Yogi, die in der Kunst des Fleisches unterwiesen wurde, wird herbeigerufen und nach Anweisung des Guru findet so etwas wie ein Sexakt statt. Der Yogi muss während dieses Geschlechtsverkehrs seinen Geist kontrollieren und seine Magenmuskeln zusammenziehen, sodass er seine Samenflüssigkeit nicht verliert, sondern stattdessen das Sekret der Frau aufnehmen kann. Der Yogi bewahrt die Mischung dieser beiden Flüssigkeiten im untersten Teil seiner Wirbelsäule. Also es ist, jetzt müsste man Ayurveda, die Medizinkunde, kennen. Es geht da um die subtilen Eigenschaften, die sowohl in dem weiblichen Sekret wie auch in dem männlichen, in der Samenflüssigkeit zu finden sind. Und diese subtilen Eigenschaften werden im Kundalini gesammelt. Oder der Schlangenkraft. Da. Und dann entflammt diese, die Schlangenkraft. Diese Kundalini wird durch den Sushumna-Nerv die Wirbelsäule hinaufsteigen und tatsächlich die Seele des Yogis aus ihrem Platz im Herzen herausreißen und sie dann aus dem Körper heraus befördern in das klare, weiße Licht. Die heutigen Pseudos haben mit ihrem verkrüppelten Geist diese schwere Disziplin missinterpretiert und als eine Lizenz für Orgien ausgelegt. Seht mal, vor dieser Praxis der Sexualität und auch währenddessen wird strengste Disziplin gefordert, was aus diesen mühsamen Vorbereitungen richtig hervorgeht. So, jetzt geht's los. Jetzt setzt sich der Yogi zur Meditation nieder und beginnt Raja-Yoga auszuüben. Er erhebt die Kundalini-Kraft zu den 6 Zentren des psychischen Kräftefeldes. An jeder dieser 6 Chakras oder psychischen Kräftefelder sitzen Gottheiten, die ihm unbegreifliche materielle Macht und unvorstellbare Freuden anbieten. Durga oder Kali hat diese Tricks eingerichtet, um den Yogi vom Weg des Erfolges abzubringen. Wenn seine Kundalini-Kräfte das Zentrum zwischen seinen Augen erreichen sollten, dann kann der Yogi sich darauf vorbereiten, seinen Körper zu verlassen. Jetzt muss er aber vorher die lange Zunge entwickeln. Was ist das? Nur des Interesse halber, ich glaube, keiner von euch wird die lange Zunge entwickeln, aber mit einem geschärften Ziegenzahn schneidet der Yogi die Scheidewand oder den Fleischstreifen unter seiner Zunge durch. Das ist hier, was so weh tut, wenn man da sich versehentlich, wenn man einen Mandelsplitter da reinkriegt, dann, wenn man ungemahlenes Marzipan zu sich nimmt und dann so weiter. So. So, warum tut er das denn überhaupt, diesen Vorgang? Ja, Tag für Tag schneidet er die Scheidewand, sodass er seine Zunge immer weiter strecken kann. Was hat er vor? Einfach sich über Leute zu amüsieren? Nein, schließlich kann er seine Zunge bis zur Nase und dann bis zu den Augen ausstrecken. Wenn er mit der Zunge die Stirn berühren kann, ist es soweit. Durch die Kundalini-Kraft erhebt der Yogi dann die lebendige Seele bis zur Kehle und führt die Zunge in den Luftkanal ein, der vom Rachen zur Nase führt. So verhindert er, das ist wichtig, so verhindert er, dass die Seele aus Nase, Mund, Augen oder Ohren entweicht. Durch ein mystisches Feuer öffnet sich ein Kanal, die Schädeldecke zerbricht und die Seele geht in das klare weiße Licht ein. Wenn er sich erst einmal in diesem Licht befindet, wird der Yogi wahrscheinlich dem Irrtum unterliegen und glauben, er sei Gott geworden. Das kann man ihm irgendwie nicht verdenken. Also, das ist also nur menschlich, aber ist ein Hindernis. Während er all die Bemühungen vergisst, die er in seinem Körper auf sich genommen hatte, fällt er dann sofort in eine niedrige Lebensform zurück. Das Srimad Bhagavatam informiert uns, der Yogi, der eins werden möchte mit Gott, wird aufgrund seiner unreinen Intelligenz letztlich wieder in die materielle Welt herunterfallen. Ganz gleich, welche harten Entsagungen er ausgeführt hat. So, jetzt möchte ich euch fragen, ja, das ist ja sicherlich interessant. Ich weiß schon, wenn man das vorliest, dann sind die Zuhörer, also jeder bis in die letzte Ränge, ist also hellwach, weil sich das so interessant anhört. Zur gleichen Zeit aber wissen wir natürlich alle, dass solch ein Pfad eigentlich nicht für uns in Frage kommt. Wir wissen im Innersten, also das höre ich mir gerade noch einmal an, aber beim zweiten Mal wird es mir zu grausam werden. So, der Sinn, weshalb ich das versuche zu so traditionell zu erklären, ist, um einen wichtigen Punkt zu machen. Ich möchte warnen vor der halben Hennenlogik. Die halbe Hennenlogik ist eine Art von Interpretation, mit der man glaubt, man könne, indem man einen Vorgang tellerfertig macht, also anpasst und umformt, Erfolg in einem Ziel erreichen. Um es klar auszudrücken, es gab einmal einen Bauern. Dieser Bauer hatte eine Henne, die ihm jeden Tag ein goldenes Ei bescherte. Natürlich waren seine Nachbarn äußerst neidisch auf ihn und sagten ihm deswegen mit schlauer Logik: Bauer, sei kein Dummkopf. Jeden Tag fütterst du deine Henne, was recht kostspielig ist, über einen Zeitraum von mehreren Jahren betrachtet. Und jeden Tag bekommst du ein goldenes Ei, was dir gewinnbringend ist. Warum nicht nur Gewinn machen? Die Theorie des Unbegrenzten, so der Bauer war höchst interessiert an dieser Theorie des unbegrenzten Fortschrittes und hörte eifrig ihren Rat. Schneide der Henne doch den Kopf ab, dann brauchst du nicht mehr Getreide zu verfüttern an die Henne, kann nichts mehr essen und dann kriegst du jeden Tag weiterhin dein goldenes Ei, machst also praktisch nur Gewinn ohne Verlust. Das nennt sich die Logik der halben Henne. Der Bauer
hat diese Logik, fand sie überzeugend, wie es übrigens vielen Wirtschaftsexperten heutzutage auch gegangen ist. Und hat also der Theorie des unbegrenzten Wachstums nachgegeben und natürlich dann überhaupt kein goldenes Ei mehr bekommen, denn der ganze Mechanismus Henne hat versagt. So, das ist, was die Pseudos auch gerne machen. Sie praktizieren die Logik der halben Henne, wenn sie sich auf spirituellen mit Vorgängen spiritueller Entwicklung befassen. Und zwar nehmen sie sich den Teil raus aus einer Praxis, der ihnen angenehm erscheint, während sie den unangenehmen Teil, mit anderen Worten den kostspieligen Schnabel, versuchen zu beseitigen. Und so geht es auch bei dieser Tantra-Welle, die den Westen jetzt, glaube ich, nicht mehr so revolutioniert, aber ist ziemlich bekannt geworden. Man denkt, dass sich da ganz gewöhnliche Sexualität mit ein bisschen indischer Musik im Hintergrund und ein paar Asanas zur spirituellen Verwirklichung benutzen kann. Das ist aber nicht Yoga und hat nichts mit diesem Vorgang zu tun und wird auch keinerlei Ergebnis bringen. Wie ihr wusstet, ist die Behauptung der Pseudos, dass man durch diese Art von Sexualität frei wird von den Begierden nach Sexualität. Nun, wir als Devotees Krishnas haben sehr oft die Anhänger von solchen Bewegungen gefragt, nun, wie weit seid ihr? Seid ihr jetzt zu einer Loslösung gekommen? Und viele sind einfach, die meisten sind ehrlich und sagen, nein, nicht einmal AIDS kann uns stoppen. So, auf diese Weise fällt es solchen unglückseligen Befolgern von unautorisierten Yoga-Pfaden immer schwierig, auch nur die allerersten Stufen des Yogas praktisch zu erreichen. Es ist nicht darin, dass sie die Logik der halben Henne unbewusst akzeptiert haben. Nun möchte ich zu einem Abschluss kommen. Auch wir folgen Tantra-Yoga. Das ist etwas, was vielleicht der Sonntagsgast noch nicht wusste, der nicht öfters hierher gekommen ist. Auch wir befolgen Tantra-Yoga, allerdings den Vaishnava-Tantra. Im Vaishnava-Tantra werden sich mit Übungen beschäftigt, die die Seele erheben und das Bewusstsein läutern. Tantra, und das muss ich jetzt hier noch erklären, Tantra bedeutet nichts anderes als Disziplin. So, wir folgen der Vaishnava-Disziplin und haben 5 Prinzipien, die äußerst wichtig sind auf diesem Weg. Nun, das Interessante ist, wenn ihr euch bitte an den Ausgangspunkt meiner Vorlesung erinnern möchtet, ich sagte am Ausgangspunkt, dass es unterschiedliche Menschen gibt, wahrscheinlich so viele wie es Gäste hier gibt, allein in diesem Raum. Und sagte deswegen, dass es unterschiedliche Vorgänge gibt, unterschiedliche Tantras oder Formen von Disziplin. Ich hatte im Wesentlichen 3 Menschentypen herausgestellt, nämlich derjenige, der sich in Unwissenheit befindet, derjenige, der sich in Leidenschaft befindet und derjenige, der in Tugend mehr ist. Das, was der Vaishnava-Tantra ausmacht, was praktisch der Puls des Vaishnava-Tantras ist, sind spirituelle Prinzipien, die für jede Art von Mensch, ganz gleich welche materielle Bedingtheit er mit sich bringt, geeignet ist. Denn der Vaishnava-Tantra betrachtet nicht die äußerlichen Unterschiede, sondern vielmehr die spirituelle Gleichheit aller Wesen. Ich möchte euch einen wichtigen Shloka, einen Vers in diesem Zusammenhang zitieren. Vidya Vinaya Sampane Brahmane Govi Hostini. Das heißt, der Weise, der Pandit, sieht mit gleichen Augen sowohl ein Elefant als auch einen gelehrten Brahmana, eine Kuh, einen Hund und sogar den Hundeesser. Wieso gleich? Das sind doch ganz verschiedene. Manchmal sind es Menschen, manchmal Tiere. Er sieht die gleiche spirituelle Seele, die ein Teil des Höchsten, ein Teil Krishnas ist.
So um diese spirituelle Seele, die im Augenblick in das materielle Bewusstsein gefallen ist und sich und verunreinigt ist, so ähnlich wie ein Juwel, was auf die Erde gefallen ist, um diese spirituelle Seele zu reinigen, wird im Vaishnava Tantra 5 Arten von Disziplinen erwähnt. Zunächst einmal, so heißt es als wichtigstes, man solle über Krishna hören, auf Schriften wie der Bhagavad Gita und dem Srimad Bhagavatam. Dann soll man seine heiligen Namen chanten, wie wir es gemacht haben mit dem Hare Krishna Maha Mantra. Dann sollte man Gemeinschaft pflegen mit Devotees. Gemeinschaft ist so etwas wie ein Tor. Tor oder Gate oder eine Tür. Entsprechend der Gemeinschaft, die man pflegt, wird das Denken bestimmt. Ihr wisst es bestimmt, wenn ihr abends zur Arbeit kommt, von der Arbeit kommt. Und ihr habt Gemeinschaft gepflegt mit Leuten, die eigentlich Möbelpacker sind von ihrem Gewerbe her und deren Spind vollkleben mit Pin-Up-Mädchen. Man fühlt sich belastet am Abend. Ach, jetzt muss ich einfach mal eine intensive Musik hören. Und das ist dann der Grund, weswegen es so viel Popmusik gibt, die einen den Kopf ausbläst. So vielen Leuten geht es einfach so, dass sie spüren, sie müssen eine intensive Erfahrung der Gemeinschaft entgegenhalten oder dem, was sie in der Gemeinschaft erfahren haben, um sich irgendwie zu realisieren. So, Gemeinschaft mit Leuten auf dem spirituellen Weg ist sehr wichtig, um den Pfad der Befreiung zu beschreiten, nicht um den Pfad der Fessel zu gehen. Man sollte deswegen möglichst öfters zu den Sonntagsfesten kommen und auch unter der Woche ruhig den Tempel aufsuchen, um dort das spirituelle Thema zu hören. Dann sollte man Krishna verehren, und da gibt es verschiedene Praktiken. Und schließlich sollte man an einem heiligen Ort leben. Entweder sollte man sein Haus in einen heiligen Ort umwandeln, wo eine spirituelle Atmosphäre herrscht, oder man lebt in einem Ashram, in einem Tempel. So, das sind die 5 hauptsächlichen Prinzipien im Vaishnava Tantra. ich glaube, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich irgendwelche sensationellen Teile hier aus diesem Yogi-Dasein, dem Tama-Yogi da zitiere. Das ist also Vaishnava Tantra. Das heißt, jeder, der sich mit dieser Übung beschäftigt, und sei es nur zu einem geringen Teil, wird erfahren, wie sein ursprüngliches spirituelles, wie seine Seele Nahrung bekommt und sehr stark wird gegen die Versuchung des materiellen Daseins. So, Hare Krishna, an dieser Stelle möchte ich enden. Nicht ohne euch gedankt zu haben für eure Aufmerksamkeit und eure Interesse. Das ist meine intensive Hoffnung, dass keiner versucht, den Yogi zu imitieren nach dieser Vorlesung und sich anfängt, die Zunge unten aufzuschneiden und das Teil vom menschlichen Körper zu sich nimmt, was also nicht verbrennt im Krematorium, sondern ganz im Gegenteil. Es ist meine aufrichtige Hoffnung, wenn ihr den Vaishnava Tantra als den praktischsten Tantra annimmt und ihn auch ganz zu Ende beschreitet. Sind hierzu irgendwelche Fragen? Ja. 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 Es ist so, dass manche dieser philosophischen Erklärungen viel Raum lassen für Forschung. Man könnte zum Beispiel in dem Sankhya-Teil unglaublich forschen, weil Sankhya die Psychologie auf die Psychologie eingeht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass unsere moderne Psychologie
sehr profitieren könnte davon, denn hier in der modernen Psychologie ist noch kein klares Verständnis davon da, was ist Intelligenz genau und wie grenzt sie sich dem Denken ab und was sind diese feineren Mechanismen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Psychologen wie Herr Dr. L. sehr profitieren könnten davon und bessere Gutachten schreiben könnten, wenn sie darüber ein wenig mehr unterrichtet wären, nicht? So, es ist so, dass wir den ernsthaften Wunsch haben, dass Menschen von wissenschaftlichen Disziplinen sich mehr befassen mit diesen Bereichen, zum Beispiel Intelligenz und künstliche Intelligenz und alles, was damit verbunden ist, kann noch so erforscht werden. Wir selber als Mönche gehen nicht so tief in diese wissenschaftlichen Disziplinen hinein, denn unser Wunsch ist es letztendlich, Befreiung von der materiellen Welt zu erreichen. Ich habe heute einen Brief beantwortet, wo die Frage erstellt wird, wozu ist eigentlich die materielle Welt da? Ist sie einfach da, einfach so, oder hat sie einen Sinn? Das ist eine interessante Frage. Ein intelligenter Mensch versucht, sich überhaupt immer Gedanken zu machen. Wenn man zum Beispiel das Gebilde sieht, dann fragt man sich sofort, wozu ist das jetzt eigentlich so kegelförmig und wozu ist das da unten so breit? Ich weiß nicht, ob es auch so geht. Man fragt sich, wozu liegt denn das jetzt hier? Ist das eine Dekoration oder ist das eine Nachbildung von einer fliegenden Untertasse? Was ist der Zweck dieser Präsentation, dieses Gebildes? Nicht sofort versucht sich jeder Gedanken zu machen über den Stellenwert von Dingen in Beziehung zur Person oder von Räumlichkeiten und so weiter. Man nennt das Sambandha, die Beziehung von Dingen untereinander. Nun, die gleiche Frage lässt sich eigentlich auch kritisch fragen, wozu ist das Universum da? Und diese Frage wird übrigens auch in der Physik heute gestellt von Stephen Hawking. Man spekulierte einiges, aber natürlich sehr schwierig, das zu lösen. Die Vedas sagen, dass dieses Universum eine Art Berichtigungsanstalt ist, wenn man so will. Eine Möglichkeit, wo sich gefallene Seelen bewähren können, auf ihrem Weg zurück in die ewige spirituelle Welt. So, dieses Universum hat einen Sinn und auch, so haben auch alle Dinge ihren Sinn. Und alle Dinge, wenn sie richtig erkannt werden und richtig eingesetzt werden, werden uns helfen, diesen Sinn zu erfüllen. Nun, wir als Bhakti-Yogi sind sehr fixiert auf diesen Sinn und auf dieses Ziel der Schöpfung, nämlich zu lernen, uns wieder in Harmonie mit den Höchsten zu begeben. Und deswegen sind wir nicht so interessiert, das Universum genau zu analysieren. Es ist genauso wie ein Gefängnisinsasse, der verstanden hat, dass das Ziel des Gefängnisses ist, dass er ein paar Verständnisse erwirbt und dann herauskommt und an die Freiheit geht. Solch ein Gefängnisinsasse, der das verstanden hat, wird nicht mehr die Gefängnissteine, die Bausteine analysieren. Sind sie jetzt aus Sandstein? Er wird sich kein Mikroskop wünschen von seinen Verwandten, um die genauestens zu untersuchen, sondern er wird versuchen, frei werden wollen, das Gefängnis verlassen möchten, also wollen. So sind wir selber nicht so interessiert an diesen Teilen. Ich wollte nur, dadurch, dass ich diese Philosophie präsentiert habe, einfach zeigen, wie im Krishna-Bewusstsein ein Verständnis um diese Dinge da ist, ein Verständnis, was ausreicht für einen Menschen, um sich in dieser Welt zu bewegen. Nicht? Eine Weltsicht, man braucht ja ein Verständnis von der Umgebung, um funktionieren oder handeln zu können, verantwortlich handeln zu können. Aber du hast völlig recht, das muss noch und soll auch noch ausgebaldowert werden. Also, und wir haben zu diesem Zweck ein Institut gegründet, das sogenannte Bhaktivedanta-Institut, wo wissenschaftliche Genies diese Dinge auskundschaften und erforschen. Gut. Noch irgendeine Frage? Wann gibt es Prasadam?
Gleich. Ich glaube, alles ist dann geklärt. Nochmals vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir werden jetzt das Verfahren. Elke, wir müssen erst mal fragen. Elke, ich sehe dich gerade. Kannst du gucken? Wirklich, gut. Wir verteilen jetzt die Tische. Bleibt ruhig sitzen, wo ihr seid. Und freut euch auf ein Festmahl und esst nicht zu viel. Hare Krishna.